Es scheitert vieles, wenn man nicht kommuniziert oder nicht gut kommuniziert. Ja? Dass es keine Einbahnstraße ist, sondern es eine Reflexion gibt. Würde ich sagen, da hängt ganz viel dran. Also es kann ja auch mal die Unternehmenslage schief sein. Ja? Und man kann auch wirklich mal einen Bock geschossen haben. Aber das darüber zu kommunizieren, zeigt einmal, dass man so eine Stärke hat. Dass man, ich kann die Dinge auch benennen und ich laufe jetzt nicht heulend weg, sondern es geht trotzdem weiter. Das heißt, ich habe eine Perspektive. Und dass man so miteinander redet.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast, heute mit Volker Hillebrenner aus Lemgo. Volker ist Geschäftsführer der Bibelschule Brake, einer konfessionell unabhängigen theologischen Fachschule. Er ist verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Volker ist ein Teilnehmer aus dem aktuellen Hills & Willys Jahrgang und ich habe ihn ins Interview eingeladen, weil ich seine Perspektive auf das Thema Leiterschaft sehr schätze. Mit mittlerweile 58 Jahren findet Volker es besonders spannend, die letzten 10 Jahre vor seinem Ruhestand optimal zu gestalten. Und so wollen wir heute gemeinsam herausfinden, wie er vielleicht in ein paar Jahren auch seine Nachfolge bestmöglich regeln kann. Außerdem steht als inhaltlicher Schwerpunkt das Thema geistlich führen auf unserer Agenda, was sicher ebenfalls neue Erkenntnisse zutage fördern wird. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Interview, lieber Volker. Ich will gleich einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Hallo Thomas, in den Tag gestartet bin ich heute mit Kaffee. Ja, der war heute notwendig, wie eigentlich jeden Morgen, muss ich ja zugeben. Und dann lese ich erstmal Zeitung. Ich lese morgens 2 Zeitungen und dann schaue ich in meine Bibel. Ja, und so habe ich heute Morgen auch gestartet. Also Zeitung, Bibel lesen, beten und dann kann der Tag kommen.
Warum fängst du mit Zeitung lesen an? Sind das nicht viele Bad News, um in so einen Tag reinzustarten?
Sind es, wirklich. Und ich muss ja sagen, manchmal hadere ich auch damit. Ich bin, glaube ich, neugierig, was so passiert. Ja. Und andererseits sind das für mich auch Dinge, wo ich sage, ach guck, Herr, jetzt hast du die ganzen Dinge passieren auf der Welt und ich will trotzdem meinen Job machen, ich will trotzdem Familienvater sein, ich will trotzdem Geschäftsführer sein, ich will, naja, und dann lege ich das alles vor dich hin, komm, ich will die Sachen beiseite legen, die Hauptsache soll Hauptsache für heute sein und dann geht's los.
Das heißt, ja genau, du hast diesen Kontrast sozusagen, also mit all dem, was du wahrgenommen hast, das dann Gott hinzuhalten und auch zu sagen, ich lese noch ein Stück in der Bibel, ich komme mit Gott auch ins Gespräch. Ist so dieses Lesen, dieses Auseinandersetzen auch so dein Zugangsweg zu Gott?
Ich glaube ja, wirklich. Also das Lesen, also wirklich, um auch schlau zu werden, da gehe ich davon aus, dass die Bibel mir wirklich da eine Hilfe ist und nicht irgendein Buch, was ja auch immer wieder kluge Gedanken enthalten kann, sondern bei einer täglichen Bibellese kommen ja auch ja Dinge in die Quere, die ich an dem Tag eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte, ja, oder die ich lieber verdränge oder so. Und da müsste ich mich damit auseinandersetzen. Und das finde ich einfach klug. Ja. Und damit gehe ich in den Tag.
Gibt es darüber hinaus weitere Routinen oder Gewohnheiten, die dir helfen, als Führungskraft vor allem auch gut aufzutanken, souverän umzugehen, auch vielleicht mit Herausforderungen umgehen zu können und dabei ja auch ausgeglichen zu bleiben?
Tja, ich glaube, ich übe mich. Das ist, glaube ich, wirklich die Sache. Ich sehe also meine Aufgaben als Geschäftsführer und auch als Vater und als Gemeindemitglied, ja, als normaler Mensch auf der Straße, der beim Aldi an der Kasse steht, wirklich so, wie will ich diese Dinge gehen? Also in einem guten Verhältnis vor meinem Herrn, die Menschen achten, lieb haben und Verantwortung tragen. Und eine Routine ist, glaube ich, weil ich ehrlich gesagt auch durch Hills & Willys angefangen habe, ist, ich mache Sport. Ja. Und das ist wirklich so, also mal wirklich bewusst zu sagen, so, Stille bei allen Gedanken, was das Geschäftliche angeht, was alle anderen Gedanken, die einen so vielleicht visionär antreiben oder die man gerade gelesen hat, und mal wirklich einen Tritt rauszumachen. Und das habe ich mir eigentlich immer vorgenommen. Ja, und da hat es doch lange gedauert, bis ich es umgesetzt habe. Und das mache ich jetzt. Also wirklich, ich gehe 2-mal die Woche in so eine Muckibude für Senioren, glaube ich. Ja, und wirklich, das nutze ich die Zeit. Und dann, wenn alle anderen auch gerne mal reden, dann habe ich Kopfhörer drin, also In-Ears. Ja, und dann bin ich für mich alleine und dann lasse ich alles andere wirklich draußen vor der Tür. Und ich glaube, das ist einfach notwendig. Fahrradfahren, mal wirklich nicht so in dem Trott einfach mitzumachen, in der Masse mitzuschwimmen, das hilft mir sehr.
Ja. Gibt es darüber hinaus noch weitere Dinge, die du uns so aus deinem Privatleben verraten magst? Was sind so Hobbys oder Freizeitaktivitäten? Wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht gerade als Geschäftsführer tätig bist?
Also ehrlich gesagt, Hobbys tut mir echt schwer, überhaupt etwas Gutes dazu zu sagen. Ja? Was ich tue, ich habe ein altes Haus und da habe ich eine Holzheizung dort drin. Das heißt, ich mache ein richtig Kontrastprogramm zu meinem Schreibtisch. Ich gehe in den Wald, arbeite wirklich mit Händen, mit Kettensäge und Axt. Und da komme ich ganz schön ins Schwitzen und auch wirklich eine tolle Sache. Und das finde ich richtig gut. Das mache ich selten alleine, sondern meistens mit anderen. Und das zwar nicht mit Leuten, denen ich so täglich begegne, sondern Freunde meines Sohnes oder als Familie, solche Arbeiten zu machen. Ja, und das drängt sich einfach auf. Das machst du im Winter, wenn du in den Wald gehen darfst. Oder ein bisschen im Frühjahr kümmerst du dich darum, das zu ändern. Ja, ansonsten sehen wir in eine Gemeinde hier in der Nähe. Und das, ich habe einen Hauskreis und das schätze ich auch, da einfach Regelmäßigkeit zu halten und immer wieder bewusst zu trennen zwischen dem, was ist Unternehmen, also Bibelschule. Und das ist einfach sehr umfänglich. Wir leben auch so ein bisschen als Mitarbeiter wie so ein bisschen Familie. Schwierig. Manchmal wäre es mir auch lieber, wir wären nur Familie oder nur Unternehmen. Ja. Und das heißt, ich habe viele Freundschaften hier innerhalb meiner Kollegen. Muss auch bewusst immer sagen, so, jetzt ist das Bibelschule gewesen, jetzt kommt eine eigene geistliche Versorgung. Und ich schätze es auch sehr, wir haben 3 Kinder. Die Jüngste ist 20 und das ist ja auch immer toll, Kommunikation mit solchen Kindern zu haben. Andere Lebensphase, einer studiert, einer schon verheiratet, einer ist Handwerker. Das ist bunt. Ja. Mhm. Meine Frau ist auch selbstständig, das heißt, unser Leben ist nicht langweilig. Ja. Mhm.
Spannend. Ja, dann erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen von deiner beruflichen Situation. Was machst du als Geschäftsführer der Bibelschule Brake und was reizt dich besonders an dieser Aufgabe?
Also ich finde diese Aufgabe ganz toll. Ja, das heißt, ich darf mich hier nicht nur so um Dinge kümmern und nur um Zahlen, sondern es sind wirkliche Menschen. Wir haben eine 3-jährige Ausbildung. Es kommen jedes Jahr neue Leute zu uns, die sich ja praktisch der Schule anvertrauen, was lernen wollen. Und dann darf ich über 3 Jahre so ein Wachstum bei den Leuten sehen. Ja, das heißt, sie lernen mehr, sie eignen sich Fähigkeiten an, sie begreifen auch mehr über sich selbst und dann machen sie Praktika etc. Und in vielen Dingen bin ich ja nur der Beobachter. Ja, ich sehe so, eine Schule braucht Lehrer und Schüler, Klassenraum. Der Betrieb rundherum, der muss von jemand anders auch organisiert und verantwortet werden. Wir haben 30 Mitarbeiter und ich bin dafür verantwortlich, dass diese Hauptsache einer Schule, also die Schule, läuft. Und dahinter der Betrieb, das ist mein Job. Da geht es natürlich um Gebäude, wir haben ein recht großes Gelände, wir haben ein Wohnheim, das heißt, hier wohnen Menschen auf dem Gelände. Ich habe Mitarbeiter, die ja einen Vorgesetzten brauchen. Ich gehe mit Geld um. Ja, eine spannende Sache in einem Spendenwerk mit Geld umzugehen und das Ganze am Leben zu erhalten, auch einfach rein praktisch. Also Bauten, die in den 60er Jahren entstanden sind, die brauchen jetzt Nachhilfe. Ja, und diese Dinge, das ist so meine Aufgabe in Brake. Das heißt, sehr vielfältig. Und das hat aber irgendwie immer was mit Menschen und deren Fortkommen zu tun. Und das motiviert mich enorm.
Ja, sehr, sehr viele Führungsthemen. Da werden wir ja gleich noch ein bisschen näher hineinzoomen. Gerade wenn du sagst, mit 30 Mitarbeitenden, mit denen du da zu tun hast. Das ist ja schon eine große Familie, die ihr da zu versorgen und zu führen habt. Vielleicht, bevor wir da reingehen, magst du uns noch ein paar Stationen aus deinem Leben verraten, dass wir so ein bisschen Kontext haben? Oder warst du immer schon Geschäftsführer von der Bibelschule?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich bin 1966 geboren. Das heißt, ich bin jetzt inzwischen 58 Jahre alt. Und ja, habe Abi gemacht, bin dann nach Heidelberg gegangen und ehrlich gesagt so ein bisschen aus Protest, ich komme aus einem frommen Elternhaus, habe ich erstmal angefangen mit Philosophie zu studieren. Ja. Da habe ich gedacht, hier gibt's Antworten. Ja. Und habe dann gemerkt, dass das ein Fehlversuch war. Die Antworten, die ich ja erhofft habe, die ich gerne haben wollte, habe ich dort nicht bekommen. Dann habe ich auf was ganz anderes umgeschwenkt, Volkswirtschaftslehre. Und das fand ich sehr spannend. Also wirklich so da schon gedacht, so Entwicklungshilfe, also die Welt retten, das ist doch super. Ja. Und das fand ich auch gut, hat recht viel mit Mathematik zu tun, also ganz kontrastig zur Philosophie. Aber ich kam dann in so eine Lebenskrise hinein und irgendwann sagte eine Kommilitonin zu mir in Heidelberg, Volker, wenn ich so drauf wäre wie du, würde ich in die Kirche rennen und beten. Und das habe ich gemacht. Ja, ich bin nicht in die Kirche gerannt, aber wirklich so diesen Glauben meiner Eltern, den habe ich erstmal eigentlich abgelehnt. Und dann mit 27 habe ich gesagt, ich glaube, ich versuch's doch mal. Und das war die Kehrtwende in meinem Leben, genau. Ja, dann habe ich also Betriebswirt zu Ende gemacht, habe im Betrieb meiner Eltern gearbeitet. Das war so ein Ladenbauunternehmen. Da gab es auch so eine Krise damals. Dann habe ich gewechselt, bin im Holzhandel gewesen und schon länger in einer Gemeinde und einem Hauskreis mit Matthias Rüther, dem Schulleiter hier. Und da sagte irgendwann, Volker, willst du nicht nach Brake kommen? Ja, und irgendwie war ich vorbereitet. Das heißt, ich hatte schon vorher versucht, mich zu bewerben aus meinem alten Job raus, hat aber irgendwie nie so geklappt. Gespräch gehabt, aber kein Ja bekommen. Ja, da habe ich einfach gedacht, so, Stille. Das ist auch wirklich so eine Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Dass so, Volker, jetzt hältst du mal die Füße still, lässt mich handeln. Ja, dann kam nach einem halben Jahr der Matthias. Ja, da habe ich hier angefangen, erst als Assi vom Schulleiter und vom Geschäftsführer, dann Betriebsleiter. Und dann kam zu einem Betriebsleiter irgendwie noch die Finanzen hinzu. Das mache ich jetzt seit 2018.
Jetzt bist du ja seit Anfang des Jahres auch als Teilnehmer im Summit Leadership Training mit dabei und dort ganz frei von jeder Bewertung, auch der Älteste in der Runde. Wie geht's dir in dieser erfahrenen Position unter den zum Teil ja auch deutlich jüngeren Leiterinnen und Leitern?
Also ich habe mich bewusst darauf eingelassen. Ich habe schon gedacht, dass ich der Oldie dort sein werde. War aber auch Teil meines Planes oder auch meines Wunsches. In meiner Altersklasse bin ich viel unterwegs. Da kenne ich auch recht viele Leute. Also durch meine Aufgabe in Brake kenne ich natürlich andere Geschäftsführer. Ja, habe viel mit Unternehmern zu tun. Das ist schon sehr spannend. Aber gerade mich bewegte, ich habe jetzt noch 10 Jahre. Also als ich anfing, war ich ja noch 57, ja 10 Jahre bis zu meinem offiziellen Renteneintritt. Und diese Zeit, die will ich nicht einfach so absitzen und mich auch nicht durchleiden, sondern ich will die Zeit verstehen. Und diejenigen, die jetzt ja eigentlich in die Verantwortung gehen, in Unternehmen und auch in der Bibelschule genauso, in Werken und Gemeinden, die kennenzulernen, ihr Denken, ihr Sehnen, ihre Wünsche und ihre Begrifflichkeiten kennenzulernen. Wie macht man sowas? Das ist in einem Buch mir eigentlich zu wenig, zu theoretisch. Ja, ich habe auch nach einem Studium geguckt, einer Weiterbildung. Und da kam ich durch einen Freund auf Hills and Valleys. Und so ein Training gefiel mir eigentlich am besten. Ich weiß schon, dass es zeitintensiv ist, ja. Aber diese Zeit, glaube ich, braucht es auch, um einfach hineinzukommen in das Denken anderer Leute und so sich das als Gewinn. Ich glaube, vielleicht profitieren da auch mal von mir. Und ich erlebe junge Menschen, die wollen, und da frage ich, Mensch, wie machen sie das? Also ein Beispiel zum Beispiel, Feedback geben. Ich komme aus einer feedbackfreien Zeit. Ja? Also Schule und so, das war Feedback. Das klang nach Meckern, wenn es überhaupt diesen Begriff schon gab. Aber es war nicht so institutionalisiert, würde ich sagen, dass es dazugehörte. Und hier ist das so selbstverständlich und völlig normal. Und ich finde es ja super. Aber ich komme aus einer Zeit, als der man das einfach nicht gemacht hat.
Gibt es darüber hinaus andere Erkenntnisse? Also wie hast du so das erste Halbjahr des Trainings jetzt, vor allem mit den vielen Ausbildungswochenenden, erlebt? Wie bist du da angekommen in der Gruppe? Vielleicht magst du noch so ein bisschen deinen Eindruck schildern?
Erster Eindruck war schrecklich. Ich kam zu spät. Es gab irgend so ein Kennenlernspiel. Ja? Oh nein, wo bist du hier gelandet? Ja. Aber man guckte mich schon gleich so an, Volker, so geht es nicht weiter hier. Ging auch nicht so weiter. Ja, nee, das fand ich schon mal gut. Ja. Ja. Und da habe ich viele feine Leute getroffen. Und das ist ja wirklich, keinen von ihnen kannte ich vorher. Ja. Und dass man so eine Einigkeit haben kann. Ah, klar. Also ich glaube, ganz viele sind einfach auch Christen. Und dieses, wir sind hier, um so einen Zweck zu haben. Das heißt, wir empfinden vielleicht alle einen gewissen Mangel oder so da ist noch Luft nach oben in Führungsthemen. Und das eint einfach. Und dann hat man eine ganz freie Atmosphäre. Das hat Spaß gemacht. Und von den Themen her finde ich, dass, wie ich schon gesagt habe, ich mache jetzt Sport plötzlich und verbringe jetzt einen Abend der Woche ganz frei von irgendwelchen Dingen. Und da will ich mit meiner Familie oder mit meiner Frau wirklich was machen. Das kann Sport sein, das kann aber auch etwas anderes sein. Ja? Weil Anke eben auch viel beschäftigt ist, dann gibt es wie so eine Tretmühle. Und da mal wieder rauszutreten, da hat mir das einfach geholfen, mal zu klären, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Ja? Und in welchen Bereichen bin ich zufrieden, welchen bin ich unzufrieden? Ja, und dem bin ich dann nachgegangen. Da muss ich ja gestehen, da ist man jetzt 57 Jahre alt gewesen und braucht noch so ein paar Zettel, so ein paar Tipps, um mal sein Leben zu ändern. Ist nämlich auch schon dramatisch, finde ich, ja. Das heißt, irgendwie brauche ich auch immer noch Nachhilfe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich in meiner Altersklasse auch wirklich so vorher mit Kummer eigentlich gesehen habe. Wir haben immer gedacht, wir wissen es eigentlich besser, ja. Und die Jungen machen es irgendwie anders. Möglicherweise sogar falsch, ja. Es ist nicht so, ja. Und das war auch eine super Erkenntnis, ja.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Sehr schön, also weil ich glaube, da beschreibst du tatsächlich auch so die Grundmotivation, die uns alle irgendwo antreibt, mit so einer lernenden Grundhaltung ins Leben zu gehen, unabhängig von dem Alter, unabhängig von den Erfahrungen, aber zu sagen, was ist für mich noch drin, was kann ich lernen, woran darf ich trainieren, woran kann ich mich entwickeln, ja, also auch Gott auch aktiv einzuladen, ist zu sagen, also wo willst du mich noch verändern irgendwie und dann nicht zu sagen, ich bin schon weiter, ja. Also es ist ja auch zwischen den verschiedenen Gruppen. Wir sind alle führende Leiterinnen und Leiter, die an unterschiedlichen Rollen jetzt bei Hills & Valleys Feld unterwegs sind. Aber jeder kann für sich ganz, ganz viel lernen. Ja, egal, ob er jetzt etwas weitergibt, ob er andere führt, ob er gerade geführt wird oder einfach nur mitmacht. Ja, und das finde ich toll, dass du diese Perspektive auch aus der Seniorigkeit heraus so mit vertrittst. Du hast jetzt ja auch schon mehrmals gesagt, jetzt die 10 Jahre bis zum Ruhestand eine super spannende Phase für dich. Und da möchte ich einen kurzen Satz zitieren, weil es dann noch notwendiger wird, eigene Erfahrung auf Kompatibilität mit dem Heute zu prüfen, bei gleichzeitig sinkender Halbwertszeit von Methoden und Ideen der Gegenwart. Hui. Was genau meinst du denn damit? Erklär mir das mal bitte.
Du, hab ich auch 3 Sekunden drüber nachgedacht über den Satz, wirklich. Ja. Ja. Ich glaube, es klafft so ein bisschen auseinander. Und das ist nicht eine Sache, glaube ich, nur der Persönlichkeit, sondern wenn man älter wird, man hat einfach so einen ganzen Sack voll Erfahrung. Und die sind nützlich und gleichzeitig sind ja auch irgendwie gefährlich. Ja. Wenn man immer wieder aus der Erfahrung her handelt, ja, ich glaube, dann schließt sich das Fenster für was Neues oder neutral auf die Gegenwart zu schauen. Und das sehe ich so ein bisschen bei mir, klar. Und das will ich auch sehen. Ich glaube, weil das einfach auch ein Hindernis ist, A, für das Miteinander von Generationen in einem Unternehmen, ja. Und auch, um klug zu handeln. Wenn ich jetzt Vorgesetzter bin, dann habe ich immer Verantwortung für Menschen. Und wenn ich dann immer nur meine, ich glaube, ich bin eigentlich der Kluge und ich reiche mal mein Wissen weiter, dann mache ich, glaube ich, einen Fehler. Ja, denn mir fehlt der Input der nächsten Generation, denn die muss jetzt klug handeln. Wenn da noch irgendwas fehlt zum Handeln, wie mache ich das und wie mache ich das weise, noch Wachstum sein und die müssen Verantwortung übernehmen. Also sehe ich schon ein bisschen, dass ich nicht nur jetzt eine Aufgabe habe, jetzt klug zu handeln, sondern auch, wie mache ich irgendwann meinen Platz frei? Also wie schaffe ich es, dass jetzt Leute Spaß an der Arbeit haben, vorankommen und dass nicht alles, was jetzt neue Pflanzen ist, durch meine Erfahrung zertreten wird. Ist das ausreichend? Also, ich weiß so, bist du bei Insta? Wahrscheinlich bist du bei Insta.
Na klar.
Ja, was da so gepostet wird, ne? Also Homeoffice super, doch alle wieder raus ins Büro. Es gibt so viele Dinge, also ganz viel an Selbstoptimierung wird angeboten, Anforderungen an die Leiterschaft. Und ich glaube, wenn ich jetzt ja schon ein bisschen älter bin, das heißt, es gibt ja so einen Spruch, mal gucken, welche Sau als nächstes durchs Dorf gejagt wird. Ja, das heißt, da kann auch viel Verwirrung passieren, wer sich jetzt ganz viel auf solche Methoden oder was neu ist, verlässt. Da kannst du auch viel Zeit verschwenden mit Ideen, die jemand gehabt hat, aber die vielleicht für dich in deine Persönlichkeit, in deine Aufgabe, in deinen Personenumkreis nicht hineinpassen. Ja, und das gleichzeitig aber heißt das nicht, alles andere, alles neu ist Quatsch, minderwertig oder so. Und da den richtigen Weg zu finden, das ist schwierig. Und ich will da nicht meine eigene Offenheit irgendwie reduzieren und schließen, weil ich ja so tolle Erfahrungen habe und schon weiß, wie es läuft. Ja, und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem von mir, sondern das gehört einfach zu uns dazu, wenn wir schon mehr Lebenserfahrung haben.
Dann lass uns doch da mal praktisch reinspringen. Kannst du mir mal ein paar Beispiele geben? Also ich höre jetzt ganz viele Generationenfragen. Ich höre eben neue Säue, die durch Dörfer getrieben werden. Ja, aber vielleicht kannst du mal ein praktisches Beispiel geben aus deiner Führungsaufgabe oder Führungsverantwortung, wo du vor einer Herausforderung stehst, wo du vielleicht sagst, ich weiß gar nicht, wie ich das lösen soll. Gibt's da was Praktisches, was euch gerade so betrifft?
Hilf mir nochmal, was willst du wissen? Also worauf möchtest du hinaus?
Gibt es irgendwie ein Setting, also eine Herausforderung, wo du jetzt einfach führend nicht weiterkommst, wo es kommunikativ irgendwie Konflikte gibt beispielsweise, wo man sich nicht gut versteht? Also mir geht es darum, es ein bisschen praktisch zu machen mit einem Beispiel. Hm. Einfach nur ein Beispiel aus der Praxis, wo du sagst, ja, wir haben das immer mal wieder mit oder das kommt alle paar Monate vor, dass wir, oder es kommt immer einer an, der hat dann eine Idee und das klappt dann nicht, oder keine Ahnung. Ja. Ich hätte halt gerne aus der Theorie in eure Führungspraxis einmal mit einem Beispiel transportiert.
Ja, ich finde, eins, wo ich ganz doll den Unterschied merke, wie gehen wir eine Veranstaltung an? Ja? Das heißt, also ich merke an mir selbst, ich mache viel intuitiv. Ja, ne? Wenn jetzt, ich habe einen jungen Kollegen, der verantwortet bei uns die Veranstaltung, ja. Und der hier ist, wird alles aufgeschrieben. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt einer bist, der alles eher im Freestyle macht, dann wunderst du dich über die Tabellen, die es jetzt plötzlich gibt. Es gibt ein Minutenprogramm und so. Ne? Ach, das klappt doch schon irgendwie so. Ja, ich glaube, so haben wir in vielen Bereichen, haben wir das, wenn etwas festgeschrieben wird, dann haben wir eher, dann denkt, na, das ist jetzt zu eingeschränkt, ja, oder es ist, hat nicht so eine Dynamik. Wir finden es auch wieder gut, wenn jetzt so eine Sicherheit herrscht. Es ist jetzt klar, kommt, der hat jetzt 2 Minuten Zeit, danach kommt der nächste 3 Minuten. Das heißt, man schreibt etwas fest, dass es etwas Entlastendes haben kann. Das merken wir jetzt gerade erst, seitdem er das macht, dass es so eine Entlastung gibt, weil man andere Wege geht und nicht so auf Zuruf arbeitet, sondern man macht Dinge fest. Ja. Wir nutzen Microsoft Teams. Da gibt es Leute, die Fan davon sind, weil das eben so ein Miteinander kommunizieren ist. Und da gibt es viele Leute, meistens etwas älter, die dann sagen, ach, muss so viel kommuniziert werden. Und wo finde ich jetzt meine Dateien? Früher war das viel einfacher in Windows und im Explorer und so. Ja. Das heißt, jetzt ist die Frage, was setzen wir denn durch? Wir müssen ja irgendwie eine gemeinsame Lösung finden. Wir können nicht, der eine kommuniziert über Trommeln, der andere schickt Tauben, sondern wir müssen ja einen gemeinsamen Weg finden. Ja. Und das finde ich, das ist ganz natürlich, ist in jedem Unternehmen anders, aber dass man andere Vorstellungen hat, wie es immer gelaufen ist. So haben wir das immer gemacht, so ist gut. Und dann irgendwann festzustellen und auch offen dafür zu sein, dass es auch andere Wege gibt. Und ob ich die jetzt nun wirklich selbst toll finde, ist gar nicht so entscheidend, sondern sie muss ja der Gesamtsache dienlich sein.
Danke auf jeden Fall für die Beispiele. Die klingen für mich recht typisch. Ja, also ich denke, die haben vielleicht gar nicht nur was zu tun mit der Generationenfrage, sondern vielleicht einfach auch mit Persönlichkeiten, auch mit Erfahrungen, die wir einbringen. Ja, also wenn neue Leute ins Team kommen, wenn es Veränderungen gibt sozusagen. Ja, natürlich gibt es auch einfach Veränderungen durch neue Software immer mal. Das sind ja dann äußere Einflüsse, die vielleicht dazu kommen. Und da sind wir jetzt gefragt, als Führende auch angemessen darauf zu reagieren, entweder über die Kommunikation oder indem wir auch der Persönlichkeit gemäß der Geführten dann eben auch Dinge möglich machen. Jetzt beschäftigst du dich ja mit diesen Fragestellungen schon eine Weile. Auch schon vor Hills & Valleys hast du ja dir Gedanken gemacht und intensiv ja diese Fragestellung bewegt. Was sind so deine bisherigen Erkenntnisse, um die Spannungsfelder auch zu lösen, die du jetzt aufgeschildert hast? Also gibt es so praktische Ansätze, wo du sagst, also früher war das für mich tatsächlich eine Herausforderung. Heute nehme ich das zwar wahr, aber ich habe Lösungen gefunden, um damit gut und konstruktiv umzugehen. Was sind so dazwischendurch die Steps, die du vielleicht auch anderen empfehlen kannst?
Bei Hills & Valleys habe ich ja dieses kennengelernt wie Leitung. Also wie kann man sie beurteilen? Nach welchen Kriterien überhaupt? Mhm. Und wir hatten auch eine Situation, wo gesagt wurde, wisst ihr was, wir wollen mehr Leitung, wir wollen mehr geleitet werden. Es muss irgendwie transparenter werden. Und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, wieso, das machen wir doch eigentlich. Also wir leiten doch eigentlich. Ja. Aber es war nicht fühlbar, es war nicht so merkbar. Ja. Da habe ich mir gedacht, Mensch, woran kannst du das jetzt festmachen? Welches ist denn eigentlich der nächste Schritt? Denn eigentlich, ich lebe Verantwortung, aber sie kommt scheinbar nicht genug an oder sie wird nicht sichtbar. Ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie gut kann man eigentlich sagen, wir machen unseren Job gut? Anhand welcher Kriterien kannst du das sagen? Kann ich sagen, ja, ich bin ein guter Leiter? Woran machst du das eigentlich fest? Ja. Da fand ich das gut. Also was ja damals Thema dort war, ich bewerte die Qualität einer Führung nicht an der Person, die führt, sondern an denjenigen, die diese Führung erleben, die sie führen lassen müssen. Wie ist ihr Ergehen? Ja. Und da finde ich das einfach richtig gut, dass Energie, Beteiligung und Wachstum Kriterien sind, die ich einfach beobachten kann. Und da kann ich so einen Maßstab anlegen. Also bewerte ich das, Zensurenmaßstab oder 0 bis 10, wie auch immer. Und dann habe ich etwas, muss jetzt gar nicht so drauf ankommen, habe ich jetzt hier oder links falsch gehandelt, sondern was kommt denn eigentlich an? Und das finde ich eigentlich super. Kommunikation ist ja auch nicht nur toll, wenn du richtig geredet hast, sondern es muss ja das Richtige beim Empfänger angekommen sein. Und dieses Verhältnis, dass ich mir das gut, das war mir eine richtige Hilfe. Also ich will schauen, wie geht's meinen Leuten eigentlich? Mhm. Ich glaube, von Natur aus habe ich ein Interesse daran. Aber auch wirklich hinzuschauen, was bedeutet das denn? Was für mich? Also wo hakt es denn bei mir? Wo habe ich einfach da, bin ich nachlässig oder wo brauchte ich Korrektur? Ja, und das finde ich sehr spannend. Also einfach es mal gefühlt zu haben, aber jetzt benennen zu können, das finde ich eigentlich einen richtigen Gewinn. Und dann geht's rum. Wir leben hier in Brake, so eine Schulleitung. Das heißt, wir sind 4 Kollegen. Ja. Und dann heißt das ja auch nicht, dass wir alle das gleich bewerten. Aber mit so einem Thema bin ich da in unsere Sitzung reingegangen. Ich habe gesagt, so, wisst ihr was? Nächstes Mal frühstücken wir bei mir. Und dann geht's mal nur darum. Ja, also nur um Thema Leitung. Ja. Und das war mal super. Also raus aus dem Alltag, raus aus dem Alltagsgeschäft, Ortswechsel. Und dann über diese Dinge zu sprechen. Und da fand ich schon einfach mal richtig gut, dass wir, die wir einander gut kennen, eigentlich schon recht lange miteinander sind, jetzt mal eine Vogelperspektive eingenommen haben auf das, was eigentlich hier passiert. Und danach hatten wir eigentlich ein richtig gutes Gespräch, also wo wir auch sagen, Mensch, stimmt, das ist ja nicht nur irgendwie fern, sondern wir brauchen Zeit, um wahrzunehmen, was ist eigentlich unser Tun. Sehen wir nur das, was wir jetzt mal so geben und ins Protokoll reinkommt, sondern was tun wir heute für morgen? das vielleicht so ein Aspekt dessen, den ich richtig gut finde.
Ja. Führung bedeutet ja, Einfluss zu nehmen, ja. Also im Grunde genommen etwas zu beeinflussen, dass sich etwas verändert. Ja, und du hast jetzt die drei Führungskriterien schon als eine Methodik mal beschrieben, als ein Wahrnehmungsmodell, um einfach mal die Auswirkung der Führung auch ein bisschen messen zu können. Ja, also sind alle im Team total zerstritten oder vibrieren wir vor Energie? Das ist ja so dieses Energiethema, ja. Mhm. Oder leisten wir alle automatisch, ja, einen bestimmten Beitrag für den wir nutzen sollen? Also beispielsweise ihr als Schule jetzt für die Schüler, die dort jetzt etwas lernen sollen, beispielsweise, ja. Mhm. Ist meine Führungshandlung dazu geeignet, diesen Beitrag für die davon den Nutzen genießen sollen, zu verbessern? Ja, und am Ende wachsen wir als Organisation oder als Kirchengemeinde beispielsweise. Das kann man ja auch messen. Ja, man kann das selbst einschätzen, aber es gibt natürlich auch entsprechende Kriterien, die man damit letztlich bewerkstelligen kann. Oder schrumpfen wir vielleicht auch? Ja, also ich meine, bei dem dritten Wert gäbe es ja auch eine Negativskala. Ja, also nicht nur von 0 bis 10, wo man sich einschätzt, sondern von minus 10 bis 10. Ja, und einfach mal selber zu überlegen, okay, wo stehen wir da heute? Und hat jetzt meine Führungshandlung einen positiven oder vielleicht sogar negativen Einfluss auf die Entwicklung des Teams, derjenigen, die ich da jetzt letztlich führe? Das messen und ablesen zu können und mich damit auch ein Stück vielleicht selber zu bewerten oder wie auch unsere Führungshandlung zu bewerten, ist ja das eine. Aber das Ziel muss ja sein, diese Werte zu verbessern. Und wie kommen wir da jetzt hin? Also jetzt auch mit deinen Erkenntnissen. Was braucht es da für Organisationsstruktur? Was braucht es für Rahmenbedingungen? Was braucht es in der Zusammenarbeit, damit es gut gelingt, damit wir vor Energie vibrieren und wirklich automatisch uns einem positiven Beitrag und dem Wachstum hin auch öffnen? Wie muss die Kommunikation aussehen? Also was sind so deine Erkenntnisse, wie Führung positiv gelingt?
Ich glaube, dass wie auch bei jedem Leiter, glaube ich, selbst, was ich ganz wichtig finde, ist so eine Selbstklärung. Ja, also sich selbst, also einmal schon, wie ehrlich gehe ich eigentlich mit mir und meinen Stärken und Schwächen um? Das finde ich ganz elementar, dass ich so starte. Ja, denn wenn ich sonst in einem Team arbeite und alle müssen sich immer um meine ungeklärte Persönlichkeit kümmern, das stört den ganzen Ablauf. Ja, das gilt überall.
Ja. Hat ja auch was mit Reife zu tun, mit persönlicher Reifeentwicklung. Ja.
Und da muss ich ja sagen, kurzer Exkurs, finde ich, Christ geworden bin ich ja durch Vergebung. Das heißt von da aus kann ich eigentlich losstarten. Das ist ja nicht meine Leistungsanerkennung, sondern ab da an kann ich eigentlich ehrlich sein. Ja, also das, was da ist, wird vergeben und ich handle weiter. Also von daher finde ich eine gute Voraussetzung als Christen, so eine Selbstklärung voranzutreiben und dann loszustarten. Und ich, das sehe ich auch jetzt bei uns jetzt als Leitungsteam in der Bibelschule, so eine Ehrlichkeit zu haben, sagen also so, dass man auch sagt, also eigentlich Volker, ich sehe das falsch, also ich sehe das anders als du. Na, ich finde das nicht richtig. Dass man so eine Kultur pflegt und dass diese Kultur sich auch ausweitet, also dass sie nicht nur innerhalb dieses Kreises gepflegt wird. Und ich glaube, da sind wir, glaube ich, gerade in dieser Phase so, Mensch, so eine Selbstklärung, wie handeln wir eigentlich wirklich? Also wie aktiv sind wir in diesen Dingen? Oder wer von uns ist eigentlich am besten da drin, sagen so, wir treiben die Sache voran? Oder gibt es einen Bremser da drin? Und dann geht es weiter. Ja. Und ich, mir selbst ist Kommunikation das Anliegen. Ich glaube, es scheitert vieles, wenn man nicht kommuniziert oder nicht gut kommuniziert. Ja. Dass es keine Einbahnstraße ist, sondern es eine Reflexion gibt. Würde ich sagen, da hängt ganz viel dran. Also es kann ja auch mal die Unternehmenslage schief sein. Ja? Und man kann auch wirklich mal einen Bock geschossen haben. Aber das darüber zu kommunizieren, zeigt einmal, dass man so eine Stärke hat. Dass man, ich kann die Dinge auch benennen und ich laufe jetzt nicht heulend weg. Ja, sondern es geht trotzdem weiter. Das, ich habe eine Perspektive. Ja, und dass man so miteinander redet. Und auch so dann die Antwort bekommt. Ich glaube, da liegt ganz viel drin. Also da liegt, glaube ich, Dynamik drin. Gerade in diesen Zeiten, wo man sagt, Mensch, so ein 10-Jahres-Plan, den man mal versucht hat, der hat man auf 5 Jahre reduziert. Das heißt, wir müssen ja auch miteinander sprechen über die Änderungen. Haben wir jetzt noch erwartet, nach Corona gehen alle Präsenzveranstaltungen wie eine Rakete wieder nach oben, weil wir alle so happy sind, dass wir wieder beieinander sein dürfen. Hat sich jetzt aber nicht so bestätigt. Also wir müssen ändern, wir müssen drüber nachdenken, wir müssen sprechen miteinander. Und das finde ich das Oberste, ja. Da wollen wir auch dran arbeiten.
Die Schneise Richtung Kommunikation hast du gut aufgemacht und mir so ein bisschen schon sogar meine nächste Frage vorweggenommen oder einen Teil davon. Ich will sie trotzdem nochmal stellen. Und zwar, wie gehst du mit unterschiedlichen Meinungen und auch mit Konflikten im Team um? Insbesondere, wenn sie auch geistliche Aspekte betreffen. Also es ist ja ein sehr diffiziles Thema, ja, und auch bei euch in der Bibelschule. Es hat ja immer auch was von einem, ich sag mal, religiös-geistlichen Verständnis, was wir von bestimmten Zusammenhängen haben. Mhm. Und du sagst, ja, wir sprechen das jetzt offen aus, aber so einfach ist es ja manchmal gar nicht, gerade wenn es dann emotional auch hoch hergeht. Mhm. Also wie ist da eure Strategie, in der Kommunikation mit umzugehen?
Mhm. Das ist wirklich nicht so einfach, finde ich. Ne? Also einerseits, dass wir alle Geschwister sind, ist eigentlich eine super Grundlage. Und gleichzeitig betrifft es ja unser gesamtes Leben. So mein Glauben lebe ich ja nicht getrennt von meinem Leben. Ist ja nicht nur eine Haltung. Ist nicht nur Fan von BVB zu sein oder so. Ja. Und das macht es irgendwie leicht im Miteinander, genauso auch schwierig, weil ich dem anderen auch zugestehen muss, dass er Dinge anders sieht in seinem Glaubensleben, seiner Haltung. Ja. Ich selbst finde Konflikte und auch Konfliktgespräche gar nicht schlimm, sondern es dient immer dazu, dass auch Wahrheit zutage kommt. Konflikte finde ich, glaube ich, die dürfen anstrengend sein und manchmal sind Konflikte auch wirklich unnötig. Steckt aber manchmal auch so eine unreflektierte Persönlichkeit dahinter. Oder man führt so undifferenzierte Beiträge, die können auch zu unnötigen Gesprächen und Konflikten führen. Aber eigentlich ist das ein Konflikt auch immer eine Gelegenheit, zu der Wahrheit zu kommen. Und dann habe ich lieber einen Konflikt, den ich aushalte und nachher zu sagen, wisst ihr was, eigentlich, also ein bisschen platt gesagt, ich schussel, du schussel, wir vergeben einander und geht's weiter. Ja, das ist jetzt vielleicht sehr handwerklich ausgedrückt so ein bisschen, aber ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung. Und so wollen wir auch miteinander umgehen. Das heißt also, wenn jemand mit mir einen Konflikt hat von den Mitarbeitern oder untereinander, gehe ich mir davon aus, so etwas passiert. Das können wir nicht einfach weglassen. Ne? Und dann gehen wir da dran und bearbeiten diese Sache im Gespräch. Ja, und dass wir dann, also ich selbst bin ja kein Theologe. Ja, das heißt, ich habe nicht so viele Streitthemen und ich bin eher so der Glaubende. Ich glaube, Gott hat dann ein Ziel. Und wenn wir auch durch Schwierigkeiten, also auch mal durch Konflikte hindurchgehen, hindert das diese ganze Sache nicht, sondern die Sache hängt höher einfach. Dieser ein Konflikt wird das nicht zerstören, wird meinen Plan nicht kaputt machen oder so. Also eine gewisse Leichtigkeit und auch, dass das auch vielleicht eine Sache der Erziehung Gottes ist, wenn wir solche Dinge gehen. Also aushalten, glaube ich, etwas bei uns, die Devise ist, so einen Konflikt halten wir auch aus, ja, und wir sprechen darüber. Und da sehen wir eins auch, hier kann sich im Gespräch, kann sich etwas entwickeln, verbessern, kann Einsichten kommen. Und das ist, glaube ich, eine Grundregel, die beibehalten sollten.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Ich finde es eine sehr, sehr gesunde Perspektive, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass Konflikte da sind und auch dazugehören. Mhm. Also ich habe immer so den Eindruck, dass viele Führende sagen, ein Konflikt, das darf ja wohl gar nicht wahr sein. Oder warum haben wir jetzt einen Konflikt? Oder ich versuche dem auszuweichen, aber zu sagen, ja, die sind zwar anstrengend, aber die gehören halt auch mit dazu. Mhm. Und wir müssen damit umgehen. Ja, und ich bin auch bereit, in den Konflikt reinzugehen, selbst wenn es mal mühsam ist. Oder ihn auch mal auszuhalten. Also das als Teil des Spiels einfach auch zu nehmen, wie es ist. Ja, und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, also ich bin immer wieder überrascht, wie viele sagen, das ist aber ganz schön anstrengend oder das sollte eigentlich anders sein. Nee, das ist aber normal, das gehört ja dazu, sonst bräuchte man ja Führung nicht. Mhm. Ich glaube, Führung bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen für die Konflikte, die ganz natürlich aufkommen, weil das eben auch einfach ja ganz normale Kommunikationsabfolgen sind. Ein ungelöster Konflikt oder so ein schwelender Konflikt oder sowas, ja, was dann wirklich vergiftet von unten heraus. Das ist das eigentliche Problem, aber in der Regel, weil man nicht ja den Mut hatte, das auch anzugehen, oder? Wie siehst du das?
Ganz schlimm, finde ich. Und zwar immer wieder, also kurzer Einschub, ich habe eine Ausbildung zum Mediator gemacht, weil ich gesehen habe, das hat mich motiviert, Schwierigkeiten, Konflikte, die stören einen Betrieb, die stören auch eine Gemeinde enorm. Ja? Wie kann man dem bloß begegnen? Wir haben alle, sagen wir mal, die Bibel als Grundlage, wie gehen wir miteinander um, was ist falsch und richtig und so. Und trotzdem kann sowas ganz bedeutend sein. Und was mir am meisten dann aufstößt, ist dann, wenn ein Konflikt nicht angegangen wurde und Jahre später man gemerkt hat, oh, wir haben zu viel Dreck unter den Teppich gekehrt und stolpern dann irgendwann darüber. Dann weiß keiner mehr eigentlich, Mensch, wo kam das eigentlich her? Wieso jetzt plötzlich diese Reaktion? Ja, und irgendjemand sagt, ach, du denk doch mal, damals war doch das, vielleicht liegt's daran. Dann hat man damals etwas verpasst zu lösen, was dann später möglich andere, die damals nicht beteiligt waren, betrifft. Und dann ist das wieder viel Arbeit, so etwas aufzuräumen. Ja, aber ich glaube, und mir tut's leid, wenn wir Dinge so unter den Teppich kehren und Teppich halten, die eigentlich besser gelöst werden. Ja, und ich finde, da als Christen haben wir die besten Voraussetzungen dafür, solche Dinge anzusprechen und sagen, ja, es war falsch, was ich gemacht habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das fällt einem nicht immer leicht. Aber dann sagen, was für die Gesamtsache, für unser Miteinander ist super. Ich habe einen Freund mit einer Kollision gestartet, würde ich sagen. Ja, unsere erste Zeit war irgendwie überhaupt nicht stressbar. Dann hat man richtig geknallt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben ein super Verhältnis. Ja, das heißt, wir haben ganz am Anfang unsere Persönlichkeit vielleicht und Missverständnisse geklärt. Und seitdem haben wir ein ganz anderes vertrautes Verhältnis. Das finde ich super. Das ist eine tolle Grundlage fürs Miteinanderhalt. Also wir sind in einer Gemeinde drin. Das heißt, das ist super. Das heißt, wir funktionieren einfach miteinander.
Super. Und das erfordert, glaube ich, ein verantwortungsvolles, auch proaktives Handeln. Und da würde ich direkt mal die Brücke schlagen zu dem Thema. Du hast ja vorhin schon gesagt, also du bist jetzt ja noch in Charge und du hast noch ein paar Jahre wirklich auch aktiv zu gestalten. Und trotzdem kommt dann ja irgendwann die Überlegung, proaktiv jetzt schon, ja, in der Vorsorge, wie ist das eigentlich mit meiner Nachfolge? Ja, also gibt es so bestimmte Kriterien für dich, auch heute schon, worauf du achtest bei den aktuellen Führungshandlungen, damit du deine Nachfolge dann mit einem guten Gefühl geregelt weißt?
Also, Thomas, also ich möchte jetzt nicht einen Pflock einschlagen, wo mein Nachfolger irgendwann drunter leiden muss. Ja? Das heißt, Dinge, die ich jetzt aus meiner jetzigen Perspektive für richtig halte, die checke ich im Moment umso mehr, ob die zukunftstauglich sind. Ja? Und das ist ja ganz schwierig. Also ich sage, ich habe hier jetzt ein Gebäude, das muss saniert werden. Ja? Und das wird nicht günstig werden, weil es ein recht großes Gebäude ist. Ja? Das heißt, zu welchem Zwecke saniere ich das Ganze jetzt eigentlich? Also die jüngere Generation fragt jetzt eben, klar, nach dem Why. Ja? Das heißt, warum machen wir etwas? Die Frage möchte ich auch in 10 Jahren noch beantworten können. Wir haben das so gemacht, weil. Ja, nach diesem Prinzip will ich handeln. Es muss nachvollziehbar sein, dass ich da ein transparentes Handeln habe. Das ist für mich auch ein ganz großer geistlicher Aspekt. Das heißt, ich will die Dinge nicht tun, weil ich sie jetzt gut finde, sondern sagen, Mensch, Gott fragen, was ist jetzt eigentlich hilfreich? Ja, und dann will ich die Strukturen so schaffen, dass sie auch tauglich sind. Also, ich bin ein Fan von Digitalisierung. Ja, obwohl das jetzt in meiner Altersklasse gar nicht so das gehypte Thema ist. Ja, aber ja, wir müssen nach vorne schauen. Das heißt, wo investiere ich jetzt eigentlich? Jetzt investiere ich Geld. Wenn ich zum Beispiel in 5 Jahren, in 10 Jahren nicht mehr so viele Mitarbeiter habe, weil sie einfach nicht mehr auf dem Markt sind. Wie funktioniert denn das Werk trotzdem? Ja, das will ich jetzt so aufstellen, damit ich nicht Steine in den Weg lege, über die man später stolpert. Ja, und das ist wirklich nicht einfach. Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehmen würde, den Generationen nach mir noch abzahlen müssen, dann muss ich es in der Verantwortung tun. Ich habe es geprüft. Ne? Ich habe mit Gott drüber gesprochen. Ja, ist es richtig? Ja, und dann will ich das tun. Dann will ich dafür sorgen. Jetzt im Moment mache ich so, wir hatten neulich Besuch und da sprach ich mit ihm, sag mal, du bist jetzt jemand, Land auf, Land ab, machst du Dienste, du hast eine Gemeinde gegründet, du hast eine große Konferenz gegründet, aber unter einem großen Gewächs ist viel Schatten. Weißt du, wie sollen denn die Leute nachwachsen unter dir? Und er sagte dann ganz einfach, ich vergebe nicht Aufgaben, sondern ich vergebe Verantwortung. Ja. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Das heißt, ich will nicht sagen, du mach doch mal dieses, sondern sorg du dafür, dass das jetzt gut läuft. Und dann können wir wieder sprechen, ja. Aber ich will nicht so diese Vorgaben machen, was richtig ist, sondern wir wollen ein Ziel erreichen. Sorg doch dafür, dass wir unsere Freiwilligen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Mach ein Programm dafür, ja. Sorg dafür, dass bei unseren Veranstaltungen die Leute gerne kommen und auch ein bisschen Zeit für Kommunikation haben. Mach einfach, ja. Und da kann man wieder reflektieren. Und das ist etwas, was ich glaube, was zu meiner Generation nicht unbedingt zugehört, machen und wieder reflektieren. Also diese Feedback-Kultur, die ist schwierig anzuschieben, finde ich, aber die hilft, glaube ich. Ja. Und da will ich Transparenz im Hause haben.
Ich höre jetzt schon ein paar Werte und Prinzipien raus, die du so verankern möchtest in der Organisation, die also auch dann nach deinem Ausscheiden Bestand haben sollen, so wie Transparenz eben, Verantwortung, Multiplikation, auch die Kommunikation sicherlich, über die wir schon miteinander gesprochen haben. Hast du da so ein Leitgerüst, also hast du das niedergeschrieben oder ist das auch eher so ein Stück Intuition, wie du jetzt vorgehst an der Stelle?
Mhm. Du, im Moment würde ich sagen, ist es noch Intuition, die aufgeschrieben werden sollte. Ja, und das, weißt du, als Schulleitung handeln wir so gemeinsam. Das heißt, ich bringe meine Gedanken mit in die Schulleitung hinein und dann machen wir solche Sachen fest. Ja, wir haben jetzt im Februar wieder eine Klausur. Da werden diese Dinge Thema werden, dass wir 3 Tage zusammen sind, raus aus dem Haus und dass wir dann sagen, wie können wir das, was jetzt Volkers Idee waren oder was unsere Gedanken sind, wie können wir das manifestieren, sodass es auch greifbar ist, dass es also wirklich sichtbar ist. Wir haben jetzt neu an unserem Auftrag und unserer Vision gearbeitet, sie zu formulieren, um das einfach greifbar zu machen. Ja, und nicht nur in unseren Köpfen existiert. Und ich glaube, das war meine Generation, die denkt, wir handeln richtig und werden sie schon sehen. Aber jetzt, nein, hier an dieser Aussage kannst du dich festhalten. Das wollen wir machen. Das werden wir weitermachen.
Was wünschst du dir, dass deine Teammitglieder über dich als Führungskraft sagen würden, wenn du dann nicht mehr in der Rolle drin bist?
Wenn ich weg bin oder noch im Unternehmen bin?
Na, wenn du nicht mehr in der Rolle der Führungskraft bist.
Wenn das hieße, dann Volker hat etwas hinterlassen, auf das wir aufbauen können. Es gibt Prinzipien, die wir weiter verfolgen können. Und er hat uns keinen Stein in den Weg gelegt. Und dann, wenn dir jemand sagen würde, ich mache jetzt gerne weiter, dann würde ich sagen, super, dann ist gut gelaufen. Ja. Ich will dann gar nicht hören, oh ja, das hat Volker gesagt und so sollten wir es machen oder so, sondern ich würde sagen, so der Platz ist vorbereitet und darauf kann jetzt weiter geackert und gesät werden und dann Gottes Segen weitermachen. Ja, so sehe ich das. Mhm.
Ich habe den Eindruck, wir haben ganz, ganz, ganz viele Schwerpunkte schon in unserem heutigen Interview miteinander behandelt, besprochen.
Sorry.
Ja. Und weil es einfach eine unheimliche Tiefe hat. Also ich feiere das gerade total und trotzdem hatten wir im Vorfeld auch einen inhaltlichen Schwerpunkt miteinander besprochen. Nämlich das Thema geistlich führen, dafür hattest du dich entschieden. Hm. Und da würde ich gerne auch nochmal einen Moment nehmen, jetzt im vielleicht letzten Drittel unseres Interviews, aber nochmal so drüber zu sprechen kommen, was du unter geistlicher Führung verstehst und was es vielleicht auch im Unterschied zu ungeistlicher Führung bedeutet. Vielleicht magst du uns das mal so ein bisschen näher bringen.
Ja, ich glaube, gute Führung ist der Begriff der dienenden Leiterschaft. Ja, das hat ja auch was mit der Person zu tun, aber ich beobachte, eine gute Führungskraft hat Hirtenqualitäten, ja, und lässt gleichzeitig zu, dass jemand vorangeht, ja. Also zu wissen, ich kann nicht alles abdecken, ja, und ich brauche andere Leute in Ergänzung. Das finde ich eine gute Sache. Und das ist, glaube ich, da ist mein Glaube einfach sehr dienlich. Das heißt, ich bin gar nicht perfekt, sondern ich kann es gut zulassen, dass andere Leute besser sind als ich in ihren speziellen Aufgaben. Und irgendwann muss ich auch damit leben, dass jemand besser meine Aufgaben macht, die ich jetzt gerade eigentlich besetze. Aber er passt in die Zeit rein, meine Zeit läuft ab, go. Ja. Und diese Dinge, finde ich, das ist für mich auch täglich, wenn ich sage, ich setze mich morgens, ich habe so einen Stuhl, ich habe eine Stelle, wo ich mich jeden Morgen hinsetze. Und da gehe ich wirklich jeden Tag dahin, so, lass mich heute richtig handeln. Ja. Die geistliche Leiterschaft macht, glaube ich, ich handle nicht nur nach meinem Gusto, nicht nur nach meiner Persönlichkeit, sondern mein Ziel ist eigentlich, dass das, was ich, mein Beitrag, dienlich ist. Ja, das heißt also dienlich, dass ich will ja, dass die Bibelschule morgen noch funktioniert. Ich will, dass diese Schüler, die gesagt haben, ja, ich gehe jetzt 3 Jahre dahin, dass die über die Zeit merken, ja, es ist ein guter Ort gewesen, dafür will ich meinen Beitrag leisten. Und diesen Beitrag, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, das will ich nicht immer nur von mir abhängig machen, von meinen Vorlieben, sondern geistig leiten ist dann wirklich, ich will auf das Wohl der Leute achten. Also eben den anderen höher achten als mich selbst. Und das ist ja ein bisschen kniffliger, wenn du jetzt Vorgesetzter bist, dann musst du ja auch Entscheidungen treffen. Du musst auch mal sagen, war jetzt nicht so gut. Ja. Und trotzdem anderen hoch zu achten, das ist, finde ich, etwas, das ist ganz wichtig. Und ich finde, für einen gläubigen Menschen haben wir die besten Voraussetzungen, auch so zu handeln. Das heißt, morgens mache ich meinen Check. So, check mich. Will ich heute wieder der alte Volker sein, der seine Lieblingsthemen durchsetzt? Wir machen jetzt nur noch alles Software und lautere Musik oder wie auch immer, sondern Alexa. Und ich lasse mich einfach durchleuchten. Und da will ich tagsüber so handeln, nicht nur, wie es ein Thomas Harry vorschlägt, wie Thomas Kilian es gut findet, ja, oder meine Kollegen, meine Mitarbeiter, sondern wie kann ich vor einem guten und weisen Gott davor bestehen? Und dann losgehen, dann ziehe ich los, also nicht mit Angst, sondern mit einer Zuversicht. Und das ist super. Und das lebe ich auch mal, will ich auch so, dass meine Mitarbeiter so sind und auch so das an mir ablesen können. Und wenn sie es an mir nicht sehen, sollen sie mich anranzen. Ja.
Ich höre raus, dienende Grundhaltung ist für dich das, was geistliches Führen ausmacht, so als vielleicht ja mit Demut zu führen, statt mit Ego. Ja, also woher kommt diese Prägung? Hast du viel Ego-Führung erlebt, die in eine völlig andere Richtung geht? Also ich hatte auch so nach der ungeistlichen Führung gefragt. Ja. Was ist für dich das Gegenteil davon, von geistlicher Führung? Warum ist das ein Schwerpunkt für dich?
Ich habe das schon mal erlebt. Also ich selbst bin unter dieser Führung nicht gewesen, weil ich sowas nicht schätze. Ich rieche, glaube ich, sowas und dann mache ich mich vom Acker. Ja, aber das ist eine ungeklärte Persönlichkeit. Also wenn dann so eine Anerkennung im Vordergrund steht, ja, das kann manchmal ganz ähnlich sein, also so gerne vorne stehen wollen, in einer Diskussion irgendwann zu sagen, jo, wir machen es jetzt so, wie ich das jetzt will und für richtig halte. Das kann unterschiedliche Wurzeln haben, ja. Das kann aus einer Weisheit herauskommen oder eben auch so, ich bin derjenige, glaube ich, der immer eigentlich Recht hat, ja. Das ist so eine ungeklärte Persönlichkeit und das ist Gift, ja. Das ist meines Erachtens, ist das Gift. Und das wirkt sich aus. Und manchmal kann man das am Anfang nicht unterscheiden. Ich habe auch mal jemanden wirklich gedacht, oh, das ist ein toller Kerl. Und da habe ich gemerkt, der hatte einfach so ein Persönlichkeitsproblem. Das heißt, der musste immer steile Aussagen machen. Und das klingt auch irgendwie erstmal richtig gut, bis du irgendwann merkst, Mensch, Aussagen und Leben, die passen gar nicht überein. Ja, und dann wird man skeptisch. Und dann gibt es eine große Enttäuschung. Und das ist, finde ich, davor bewahrt zu sein. Da hilft es einfach, sich selbst immer zu klären und sagen, so, Gott, komm, du siehst mein Herz. Ja, check du mich durch. Und dann will ich in den Tag gehen. Also ich meine das gar nicht so, oh ja, ich bin eigentlich, da steckt so viel Übles in mir drin, man kann eigentlich gar nicht richtig leiten. Ich weiß, dass es so ist, dass ich auch ganz andere Seiten habe und auch anders handeln könnte, merke ich von mir selbst. Aber ich lebe bewusst in Gottes Gegenwart und rechne einfach mit seiner Kraft. Dass er auch das, wo ich bockig bin, dass er trotzdem gewinnt.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Das hast du auch im Vorfeld geschrieben und da will ich nochmal einen Satz zitieren. Den Herausforderungen als Leiterin, als Leiter in der Kraft Gottes und mit Zuversicht des Glaubenden begegnen zu können, das siehst du als beste Voraussetzung an. Ne? Also in der Kraft Gottes, was heißt das praktisch? Was genau ist diese Zuversicht des Glaubenden, wenn es um Führungsherausforderungen geht?
Ja, ich habe so eine Zuversicht, dass auch wenn ich minder leiste, ja, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass die Welt davon nicht untergeht, die Bibelschule nicht untergeht, ja, und man mich nicht gleich vom Hof jagt. Und selbst wenn man mich vom Hof jagen würde, würde das nicht bedeuten, dass ich jetzt eine Aufgabe oder jetzt ein Werk oder was vernichtet habe, ja. Und das ist wirklich etwas, was manchmal so im Konflikt steht, auch wenn ich bei Hills and Valleys bin, wenn ich Malik gelesen habe oder so Thomas Harry. Ich glaube, wir irren uns manchmal. Ich glaube, der Anteil Gottes an dem Gelingen einer Sache ist höher, als wir es einschätzen. Und da komme ich mit so einer Zuversicht und sage, wahrscheinlich mache ich zu viel von mir abhängig, von der guten Idee, von den rasantesten Mitarbeitern oder von den rasantesten Zahlen im Ergebnis. Da habe ich einfach das Vorrecht, ich kenne einen allein weisen Gott und das nutze ich. Ja, das finde ich nicht nur nett, sondern das nutze ich wirklich für meine Aufgabe. Deswegen arbeite ich auch gerne in dieser Aufgabe, also Verantwortung tragen zu können, mit der Zuversicht, dass nicht alles an mir hängt. Und wenn ich etwas vermasselt habe, ist das nicht das Ende. Das ist super. Beste Voraussetzung meines Erachtens.
Kannst du dafür ein Beispiel geben, ein praktisches, also bei dem eben geistliche Führung deine Perspektive oder auch die Handlung dann verändert hat?
Also lass mich mal kurz noch einen kurzen Exkurs machen. Ein großes Vorbild für mich war mein Vater, ne, auch Unternehmer gewesen ist, in mehreren Vorständen und sowas gewesen ist und hat viel Trouble gehabt eigentlich, viel Kummer, so wie wir Menschen nun mal so sind miteinander. Und er hat immer einen Frieden ausgestrahlt, den ihm keiner genommen hat. Ja, und das ist so, sag ich, das hat mich eigentlich immer umgetrieben, wo ich dann auch zu spät gesagt habe, ich will das doch nochmal versuchen mit dem Gott meiner Eltern, diesen Frieden zu haben. Das heißt, damit gehe ich los, damit gehe ich auch in ein Konfliktgespräch rein. Und wenn ich bei einer Sitzung oder bei einer Veranstaltung gefailt habe oder ich habe wieder irgendwas vergessen zu tun, dann ist das vielleicht für manche sehr ärgerlich, weil ich da nicht gut funktioniert habe. Aber für mich rüttelt das nicht an meinem Stuhl da dran. Ja, eine Herausforderung ist, wir haben die Straße vor der Tür neu gemacht bekommen. Das kostet uns viel Geld. Ne? Also wir haben 24.000 Quadratmeter Gelände und danach bemisst sich der Beitrag zu den Straßenbaukosten. Ja, und ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie wir an das Geld rankommen sollen. Ja, aber ich gehe davon aus, wenn Gott will, hätte er die Straße nicht renovieren lassen können und es wäre einfach so weitergegangen. War aber nicht sein Plan, also hat das einfach so zugelassen. Und jetzt gehe ich davon aus und diese Zuversicht habe ich nicht aus irgendwelcher Begründung. Naja. Ich habe noch eine Million in der Ecke liegen, sondern aus Zuversicht, Gott wird handeln. Ich weiß nicht wie, aber er wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber eins gibt eine ganz simple Begebenheit. Ich habe mal so einen Lada Niva gekauft. Ob man das machen muss, ist was anderes. Ein russischer Geländewagen, der rostet schon, wenn er im Geschäft steht eigentlich, aber hat irgendwas, der ist simpel, perfekt. Und wenn ich, wie ich gesagt habe, in den Wald fahre, war der gut. Der Verkäufer hat mir gesagt, Herr Hildebrenner, Sie wissen ja, dieses Auto braucht keinen Weg, das braucht nur eine Richtung. Ja? Und war ein bisschen überheblich vielleicht für so ein Auto, ne? Aber ja, so geht mir das oft. Also ich weiß den Weg nicht, aber die Richtung stimmt. Ja? Und das heißt, wenn da für mich unüberwindliche Hindernisse sind, also gerade als Geschäftsführer, finanzielle Dinge, ja, dann weiß ich, der Weg ist richtig. Ich weiß nicht, wie ich den Baum aus dem Weg bekomme. Habe ich hier davon aus, Gott sorgt dafür.
Ja, lass uns da vielleicht einen Schritt noch weitergehen. Also was kann jemand dann jetzt praktisch tun, der geistlich oder geistlich her führen oder führen lernen möchte? Was sind so die ersten Schritte, diese Zuversicht zu gewinnen, die du anscheinend heute in deiner Erhabenheit schon gewonnen hast? Sag ich mal, aber es gibt andere, die sich da schwer tun, die sagen, ich habe die Zuversicht nicht. Ich stehe hier wie ein armes Männlein und ich weiß gar nicht noch aus noch ein, weil die Straße und das schlägt mir so aufs Gemüt und ich weiß gar nicht, die Leute machen alle nicht mit und es ist alles so schwierig und man redet sich ja auch in so eine Opferhaltung mit hinein. Wie gewinne ich diese demütige und gleichzeitig so zuversichtliche, glaubensspendende Grundhaltung als Führungspersönlichkeit?
Das ist eine Sache des Vertrauens. Ja, und ich will auch gar nicht sagen, dass ich da der König bin. Ja, ich glaube, ich kenne den Weg dahin. Und für mich ist so, was ich sage, ich mache morgens praktisch fest, wie mein Tag wird. Ja, und dann muss ich sagen, dann muss ich auch Gott beim Wort nehmen. Ja, und das ist eine innere Überzeugung. Und die ist natürlich schlecht, in ein Managerhandbuch zu packen. Ja,
dann formuliere ich es nochmal anders. Was würdest du in dieser Hinsicht deinem 30-jährigen Ich von früher raten?
Ah, viel mehr Gottvertrauen. Das heißt also von mir sagen, guck nicht immer auf deine Fehler und das, was du nicht kannst, ja, sondern lass das ausfüllen von einem souveränen Gott. Und das ist eine Übungssache, wirklich. Ich war wirklich, als ich mit 27 dann mich zum Jesus bekehrt habe, da war ich anders drauf. Hatte ich viel mehr Fragen ans Leben. Und bin dann auch erst gewachsen in so ein zunehmendes Vertrauen hinein. Also dann guckst du doch erst auf deine Fehler. Ne? Als mich gefragt hat, ob ich das eine Geschäftsführer in der Bibelschule werden will. Ich habe ja als Assi angefangen. Ja? Das heißt, mehr Aufgaben bekommen und dann guckst du doch als erstmal, guck doch mal deinen Vorgänger an. Und mein Vorgänger war super. Ja? Also ein richtig guter Zahlenmensch. Ja? Und der hat es im Griff. Und den soll ich danach kommen? Dann guckst du doch erstmal auf deine Fehler. Auf das, was du nicht kannst. Ja? Und da vor dem immer mehr abzurücken, sagen, mehr Vertrauen. Ich glaube, die meisten Gefechte werden im Gebet gewonnen. Ja.
Und das finde ich sehr gut. Du sagst, also ich gucke mir den heutigen Tag an. Ich starte in den Tag und ich mache diesen einen Tag für mich klar. Es geht nicht um die nächste Woche, den nächsten Monat, das ganze nächste Jahr, die nächsten 10 Jahre, sondern es geht an der Stelle, wenn es ums Vertrauen geht, wenn es um Demut geht, dann geht es darum, jeden Tag wieder in diese dienende Grundhaltung, in diese Demut zu gehen, in die Abhängigkeit auch von Gott und das für den einen Tag festzumachen. Ja, also auch klein zu machen, vielleicht die Herausforderung. Und zu sagen, Gott schenkt mir das, was ich heute bewältigen kann und dafür genügend Kraft, das muss erstmal reichen. Und dann gucken wir mal, was als nächstes dann letztendlich.
Genau, dann kann ich morgen wieder weitermachen.
Genau.
So, ne? Und so, aber Thomas, lass mich eins noch sagen, und zwar, das ist nicht alles. Weißt du, ich bin nicht nur blind und sage, ach, wird schon, ich bin kein Träumer. Und deswegen, also Hills and Valleys habe ich auch gewählt. Ich glaube, ich brauche auch Handwerkszeug. Ja. Und das will ich auch gut machen. Ja. Und die Dinge, die es gibt und die schon andere Leute gedacht, durchgeführt, erprobt haben, dem will ich auch nachgehen. Also das ist jetzt nicht nur so, ah ja, wird schon, sondern, und das finde ich eigentlich auch super. Das heißt, ich habe auch die Freiheit zu sagen, ey, weißt du was, wie kommuniziert man eigentlich? Ne? Also Hilton Valley ist mal wirklich zu fragen und dann zu schauen, Feedback, ich bin ohne Feedback aufgewachsen, hat doch auch irgendwie funktioniert. Aber es ist noch Luft nach oben, ja. Und das finde ich auch super. Und das will ich auch all denen gönnen, die nach mir kommen, da ist noch Luft nach oben. Und man hat Spaß daran, sich weiterzuentwickeln, Erkenntnisse zu sammeln. Ja, also diese Neugier, die hilft enorm. Ganz viel Stabilität, gutes Fundament zu haben in einer Gottesbeziehung und dann Neugier, ob das noch nach oben geht.
Wie erlebst du das Thema der geistlichen Führung bei Hills and Valleys? Also wo siehst du das berücksichtigt oder vermisst du da noch was?
Also ich vermisse nichts, weil ich nicht so einen Bedarf danach habe. Es müsste ich da jetzt Schwung nehmen. Ne? Was ich richtig gut finde, dass die Leute, die durch das Programm führen, nicht nur sagen, so, heute geht's um diese Einheit, sondern immer diese Verquickung schaffen. Wir leben nicht in irgendeinem Zusammenhang, sondern wir leben schon so, dass wir angebunden sind, also so eine Sicherheit haben. Die Dinge gehen wir ja gar nicht an, ohne Gottes Wirken. Ja, das heißt auch nicht so, naja, wenn du den Kniff raus hast, wird schon werden, sondern auch da, wir wissen was. Also wir wollen arbeiten und gleichzeitig vertrauen auf Gott.
Jetzt ist Hills and Valleys ja ein Projekt der adventistischen Freikirche. Spielt das in deiner Wahrnehmung irgendeine besondere Rolle? Also wie erlebst du da den überkonfessionellen Ansatz?
Ich erlebe, dass ganz viele von den Adventisten dort sind. Ja, und dass es da natürlich auch so einen gewissen eigenen Sprech gibt. Ja, da fallen Namen, da sagen alle, ach ja, und ich sage, aha. Ja, also das heißt, das sind so alltägliche Dinge, ja, wo sie sagen, das ist natürlich klar. Weißt du, wenn du jetzt zu mir kämst und ich würde die Namen der drei Gründer der Bibelschule sagen, das kannst du auch nur mit den Schultern zucken. Mir sagt das natürlich etwas, ja. Ne? Also von daher, und ich bin ja auch nicht dahin gegangen, um mich geistlich ausbilden zu lassen. Deswegen habe ich auch keine großen Erwartungen daran gehabt. Ich habe einen Kreis kennengelernt, den ich vorher nicht kannte. Ja, und gut, einen kannte ich ja schon, ne, den Sören. Ja, was heißt, das war für mich schon der Brückenbauer. Ja, was der macht, finde ich auch gut, den schätze ich sehr. Und wenn wir da miteinander sind, also freue ich mich, also die Leute kennenzulernen. Ja. Ja,
welchen Anteil hatte an deinem Training jetzt so die Gruppe oder der Austausch mit einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
Also dieses Levitensystem, das leben wir ja, und mit Michael funktioniert das auch gut, der macht das sehr regelmäßig. Aber ich erfülle wahrscheinlich nicht eure Ideale dabei bei diesem System eigentlich. Ja. Liegt, glaube ich, auch so ein bisschen dran, ist so, ich bin 58 Jahre und so manche Dinge sind einfach in meinem Alltag so fix. Ja. Und meine Aufgabe hier in Brake ist jetzt nicht so ein 40-Stunden-Job. Das heißt, ich muss Prioritäten setzen. Ja, meine Frau ist auch selbstständig. Das heißt, wir haben so einen Takt. Und dann nehme ich mir einfach auch raus, das eine forciere ich. Ja. Und das andere lasse ich einfach weg. Das heißt, so ein Programm, wo alles vor Ort stattfinden würde und alles fix würde. Und wenn der Thomas Kielian mich jedes Mal anrufen würde, wenn ich eine Aufgabe nicht gemacht habe, dann würde ich es nicht machen. Da bin ich also ganz froh. Das heißt, es ist meine Verantwortung, das, was angeboten wird, auch wahrzunehmen.
Ja. Genau, es ist ein Trainingsprogramm und es ist wie so ein Buffet. Ja, du nimmst dir eben auch die Dinge besonders raus, die du jetzt benötigst, um deine Herausforderungen auch dann bewältigen zu können und gestalten zu können. Und manche haben vielleicht etwas mehr Bedarf an Coaching, die anderen mehr an Input und an Stoff. Für manche sind auch die Themen vielleicht schon bekannt, aber noch nicht umgesetzt. Ja, also da gibt es sicherlich eine große Auswahl an Möglichkeiten, damit dann auch umzugehen. Für dich jetzt ganz persönlich, du hast ja noch ein gutes halbes Jahr vor dir. Ja, also das dritte Halbjahr wartet. Und was nimmst du dir vor für die restliche Trainingszeit? Woran möchtest du gezielt arbeiten?
Ehrlich gesagt, ich habe erst letzte Woche nochmal die Entscheidung getroffen, ich will es nochmal ernster nehmen. Weißt du, jetzt hatte ich so eine volle Zeit hinter mir und dann lässt du das als erstes schleifen. Weißt du, was nicht jeden Tag wehtut, das lässt du als erstes schleifen. Ganz blöde Angewohnheit. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt nochmal will. Ich will das, was ich vorhin schon gesagt habe, was wir bei der Klausur machen, das, was im Kopf ist, festzuschreiben. Ja, das will ich. Denn ich will eigentlich nicht dann Mitte nächsten Jahres raus sein aus Hilson Valleys und gefühlt viel gelernt zu haben. Ja, sondern das festzumachen. Und die Aufforderung ist ja auch immer wieder da, also in den Aufgaben und auch in den Treffen. So, mach's fest, schreib's auf. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch eher eine Schwäche von mir, wo ich sage, oh, ich habe es doch verstanden, ich habe es auch im Kopf. Das heißt aber noch nicht, dass ich es umgesetzt habe. Und da diese Brücke scheint für mich wirklich, das festzumachen, es zu notieren, ja, und also überprüfbar zu machen. Und das ist so, dass also es gibt ja dieses Coach-Angebot. Das ist etwas, was ich jetzt wahrnehmen möchte, sagen, wie komme ich jetzt wirklich dazu, es bei mir umzusetzen und dann auch in unserem Leitungskreis, wir vier Leute, das heißt, meine drei Kollegen haben ja auch gesagt, ja Volker, mach so, ne, und dann lass uns davon profitieren. Das müssen wir das ja auch irgendwie mal umsetzen, ja. Und das finde ich, das würde mich frustrieren, wenn ich jetzt Zeit investiert habe, fühle mich besser, aber ich habe es nicht fix. Ne? Ich kann nicht wirklich sagen, das ist jetzt besser geworden. Und das will ich machen.
Ja, so steht ja das dritte Halbjahr auch unter dem Zeichen der Multiplikation. So ist es ja auch bewusst konzipiert, einmal in die neue Gruppe, aber auch zu trainieren daran, wie ich mich eben auch weiter multipliziere. Du dich jetzt eben in den Rest der Schulleitung, auch in die du da führst, vielleicht auch in deinen potenziellen Nachfolger irgendwann mal. Ganz wichtiger Punkt. Ja, also gibt es da so bestimmte Prinzipien in der Führung oder vielleicht auch so ein gewisses Vermächtnis, wenn es um deine Rolle als geistliche Führungskraft geht? Was möchtest du da gerne multiplizieren? Was würde, ja, wenn man das so kurz zusammenfasst, was ist das, woran du da also vielleicht als erstes denkst?
Ich glaube, als erstes wirklich dieser Hirtengedanke, was ich sage, so, und diese Aufgaben anzunehmen und nicht so rechts und links zu schauen, sondern sagen so, es gibt ja einen Grund, warum ich diese Aufgabe machen soll, ja, und mit so einem Grundvertrauen, was jetzt nicht unbedingt auf meinen Fähigkeiten basiert, sondern eben auf einer Gottesführung basiert und dann loszuziehen und dann Mut zu haben, ja. Und auch Mut zu haben, etwas anders zu machen. Ja. Also das wünsche ich mir, dass ich auch nicht, wenn ich weg bin, dass da so ein Block gelassen ist und so Leitplanken gelegt wurden, sondern der Nächste und auch diejenigen, die jünger sind, die haben den gleichen Gott, den gleichen Geist, ne, die haben alle Voraussetzungen. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber wenn ich auf einen Platz berufen worden bin, dann handle ich.
Ja, Volker, ich wünsche dir für dein weiteres Training und auch für die spannenden Jahre, die jetzt vor dir liegen, als geistliche Führungskraft alles, alles Gute, Gottes Segen. Danke dir ganz herzlich für das tolle Interview.
Super. Thomas, vielen Dank dir auch. Einen guten Tag dir.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!